Es ist darum gegangen, was ist eigentlich deine Zeit zum Bibel lesen? Wann ist die? Ist die am Morgen, am Mittag, am Abend, irgendwann zwischendrin? Was ist deine Lieblingsübersetzung? Das ist eine Hoffnung für alle oder ein Elbefelder oder, und da gibt es ja unendlich viel. Und was ist so der stimmige Ambiente? Das ist das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, wo ich Benni seine Predigt gehört habe, um das ist es so ein bisschen gegangen. Anhalten. Das war also ein Überbegriff über allem. Mal anhalten. Und heute geht es mal darum, hinsitzen. Und wir wollen uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, wie der, der da gespissen hat. Und hinsitzen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Weil das ist ja also das Thema vom heutigen Abend. Es geht ums Hinsitzen, bei Gott zur Ruhe kommen, den Alltag mal draussen lassen. Vielleicht auch mal ein bisschen längere Zeit bei ihm verweilen, also nicht nur jetzt im Gottesdienst oder an diesem Abend, sondern auch sonst im Alltag. Oder über den Tag verteilt einfach kurz im Moment sich nehmen. Oder wir stellen uns mal die Frage, wie lese ich eigentlich die Bibel oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten zum Bibel lesen? Genau. Ich werde euch eine Geschichte vorlesen. Einmal aus der Neues Leben-Übersetzung und einmal aus meiner Elbefelder-Übersetzung. Und ihr werdet schon merken, was da ein bisschen der Unterschied ist. Und die meisten wissen es wahrscheinlich auch. Ich gehe davon aus, ihr seht heute nicht das erste Mal eine Bibel. Das ist Lukas 10, Kapitel 10 natürlich, Verse 38 bis 42. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, es ist nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue. Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was es ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Und aus der Elberfelder der gleiche Abschnitt. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich habe extra aus beiden Abschnitt vorgelesen. Einfach mal, es gibt immer so kleine Unterschiede und man findet es wahrscheinlich nicht raus, wenn man nur da sitzt und zulässt. Aber ich habe mir Zeit nehmen und in der Vorbereitung die Abschnitte ein paar Mal lesen. Und was mir aufgefallen ist, sind so die kleinen Wörtchen. Maria heisst, hat sich auch zu den Füßen von Jesus angeguckt. Und zwar auch. Und das ist spannend, das kommt nur in der einen Übersetzung vor, das Wörtchen auch. Das heisst, in diesem Haus, Jesus war ja nie allein unterwegs gewesen, das wissen wir aus so ganz vielen Berichten. Und auch in diesem Haus war er nicht der einzige Gast gewesen. Sonst hätte Martha wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun gehabt, zum Dienen. Und Maria hat es für sich ausgesucht und ist auch dort angeguckt, wo Jesus war und hat Jesus zugelassen. Martha hat sich beschäftigt mit vielem dienen. Nicht nur mit dienen, nein, mit vielem dienen. Sie hat nicht nur ein bisschen etwas gemacht. Das Dienen hat wahrscheinlich beinhaltet, dass sie irgendwie einen Sechsgänger gegeben hat. Und da musste gekocht werden. Kühlschrank hatten sie ja keinen, Geiss hat noch geschlachtet werden. Sie war beschäftigt mit vielem Dienen. Martha hat sich um Gäste gekümmert. Und nicht nur einfach ein bisschen, sondern sie hat sich außerordentlich und sehr, sehr gut um die Gäste gekümmert. Und sie hat sich viel Mühe genommen. Sie hat das beste Essen wollen an den Tischen, die besten Getränke. Alles hat perfekt sein. Und in dem Sinne ist sie so ein bisschen auch, wahrscheinlich ein bisschen in Stress gekommen. Weil darum ist sie ja dann zu Jesus gegangen und sagt: Hey, Mann, meine Schwester könnte mir eigentlich mal ein bisschen helfen. Jesus, willst du dir nicht sagen, sie soll mir helfen? Und sie hatte keine Zeit gehabt, weil sie hat, das hat alles müssen parat werden. Sie hatte keine Zeit gehabt, um Zeit zu haben für Jesus. Und die Antwort ist ja mega frech eigentlich von Jesus, so denken. Martha kommt zu hören über von Jesus, nein, ich finde nicht, dass jetzt dir helfen soll. Sie soll gescheiter da sitzen bleiben und mir ein bisschen zuhören. Ich finde das wichtiger. Und das Coole ist, er sagt noch so einen Satz, Maria hat das Gute erwählt und das wird nicht von ihr weggenommen werden, das Gute. Das bleibt bei ihr. Also das, was sie hört, wo sie da sitzt und Jesus zulässt, das wird bei ihr bleiben. Die Worte wird sie nicht mehr verlieren. Die Worte werden sie auch verändern. Die Zeit der Stille, die du wirst haben oder die du hast, wo du dich mit dem Wort von Gott beschäftigst, mit der Bibel, wo du liest, das wirkt an dir. Und manchmal, mir geht es zumindest so, vielleicht euch auch, hat man so das Gefühl, ich muss noch stille Zeit machen. Und ich sitze doch an, ich fange an zu lesen, aber die stille Zeit, das ist eigentlich ein Abhöckeln. Wann ist es endlich vorbei? Ich muss noch lernen. Das passiert mir momentan häufig, dass ich noch lernen muss. Früher musste ich einfach arbeiten. Oder, das gibt es auch, es ist ein Ansitzen. Ansitzen bei Gott. Oh, mega cool. Wenn man sich so bewusst wird, ich sitze zu Gott her und ich sitze ihm gegenüber und er redet aus dem Wort raus. Es ist nicht einfach so ein Buch, das ich da nehme, sondern ich sitze zu Gott her und Gott sitzt mir vis-à-vis. Und das bringt uns so zu verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, zum Bibel zu lesen. Eine davon ist so das Begegnungslesen. Kann man dem sagen? So, ich nehme das Buch, ich nehme die Bibel mit der Einstellung, jetzt begegnet mir Gott. Und wie viel, das ich dann lese, das ist nicht entscheidend. Es kann ein Vers sein und ich bleibe an diesem Vers dran und denke, hey, wow, ich peile den Vers nicht, ich verstehe nicht, was der mir sagt. Und ich lese ihn nochmal. Und ich weiss, hey, Gott sitzt doch mir gegenüber. Weißt du, Vater, kannst du mir nicht erklären, was du da eigentlich gemeint hast mit dem Vers? Und dann liest du ihn nochmal. Und du gibst dich so richtig rein in den einen Vers. Vielleicht ist es auch ein kleiner Abschnitt, so wie da Martha und Maria, das sind vier Verse. Und du liest einfach nur den Abschnitt. Und du begegnest Gott. Und Es passiert sicher nicht jedes Mal, also mir passiert es nicht jedes Mal, aber so ein Moment kommt, wo man einfach merkt, wow, das ist gemeint mit diesem Vers, hey, ist so krass. Oder es gibt ein anderes Lesen. Das Informationslesen. Es ist einfach mal so, das ist das, was ich fast am meisten mache. Am Morgen sitze ich her und mache meine Bibeln auf und lese einfach fortlaufend, Kapitel um Kapitel. Dazu ist sie noch zu Morgen, weil das hilft mir, ein bisschen wach zu bleiben. Und ich lese einfach so 4-5 Kapitel an einem Stück durch. Das geht eine halbe Stunde ungefähr. Manchmal geht es länger, sind ja nicht alle gleich lang von diesen Kapiteln. Und ich lese die einfach und ich frage nicht bei jedem Satz, was willst du mir mit dem sagen, was willst du mir mit dem sagen, sondern hey, um was geht es eigentlich in diesem grossen Ganzen? Was für Informationen kann ich so ein bisschen rausnehmen aus diesen 5 Kapiteln? Einfach so ein bisschen den Überblick haben über alles. Und es erschließt einem ganz andere Sachen, als wenn man nur kleine Abschnitte liest. Plötzlich merkt man, die sind ja ganz lang unterwegs gewesen, zum Beispiel Jesus und seine Jünger. Die sind, bevor sie das Dorf gekommen sind, mit der Martha und der Maria schon unterwegs gewesen und nachher sind sie auch wieder unterwegs. Aber wenn man die, nur den Abschnitt liest, dann merkt man, ja, die sind einfach da. Und das drittes Lesen, wo ich etwas darauf eingehe, ist das forschende Lesen. Du kannst quasi sagen, du stellst dir eine Lupe vor und du schaust ganz genau an, was steht in diesem Text. Und dann fängst du an zu vergleichen, was steht in einer anderen Übersetzung. Gibt es einen Lexikonbeitrag, einen Bibellexikon? Gibt es irgendeinen Eintrag dazu? Lies es den mal. Es gibt ja auch im Internet mittlerweile unendlich viel so auch Kommentare, Bibellexikon-Einträge, wo man kann googlen, wo man kann nachlesen, was hat irgendein Theologe da dazu gemeint, was hat ein anderer Theologe zum Gleichen gemeint. Kommen wir aufs Gleiche oder kommen wir auf etwas anderes? Und so fängt man an forschen. Es hat vielleicht eine Parallelstelle angegeben. Und man schlägt mal die an und fragt sich, was steht denn dort? Und wieso steht es nicht genau gleich dort, wie bei der Parallelstelle, die mir angegeben worden ist, von dem, was ich gerade vorher gelesen habe. Das ist doch komisch, wenn es auf etwas verweist und dann steht es plötzlich anders. Und man kommt gar nicht raus, warum haben sie jetzt auf das verweisen. Das ist ja ganz etwas anderes. Und das sind so die drei Möglichkeiten, die also wenn ich noch kurz vorstellen will, für länger fehlt uns ein bisschen Zeit. Das Begegnungslesen, ich sitze an ganz bewusst zu Gott. Das Informationslesen, ich lese mehrere Kapitel, einfach komplett durch oder das Forschende lesen. Ich setze mich an zu Gott. Das ist mir so aus meiner Kindheit, so ein Tischgebet in den Sinn gekommen. Vielleicht kennen das die einen, das heisst so, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns, was du uns beschert hast. Und dachte, voll frech, da laden wir Jesus ein, dass er zu uns an den Tisch kommt und so quasi sein, hey, Jesus, komm, sitz an, ich habe für dich gekocht, da kannst du essen, ich versorge dich. Ich meine, eigentlich ist es ja umgekehrt. Es ist doch Jesus und Gott, der uns versorgt. Es ist doch er, der für uns schaut. Es ist doch, danke Jesus, darf ich an deinem Tisch sitzen, den du entdeckt hast für mich. Auch wenn ich das Essen selber kochen musste. Das ist so, fast schon ein bisschen frech, das Ganze. Oder? Hey, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Also natürlich ist es nicht, ich sage jetzt nicht, das Gebet ist falsch und wir dürfen sicher so Danke sagen fürs Essen. Aber es ist einfach, manchmal hat man so Redewendungen, wo und man ist sich gar nicht genau bewusst, was man eigentlich sagt. Und so kannst du vielleicht auch mal an deine stille Zeit heransitzen und einfach sagen, hey Jesus, danke vielmals, darf ich an deinem Tisch sitzen und darf ich jetzt dem Wort lesen und aus dem Wort aus leben. Ich denke, das Ambiente oder die richtige Übersetzung für dich oder die richtige Zeit für dich, das ist alles gut und das ist sicher auch wichtig, wenn man sich mal darüber Gedanken macht. Aber schlussendlich ist es nicht das Entscheidende. Du sitzt zu Gott her. Du sitzt nicht einfach zu einem Buch hin. Und ein Buch, das mit Buchstaben gefüllt ist und irgendwie Wörter ergänzt und Sätze. Und du liest das und denkst, ja, es ist noch spannend, cooler Roman, leistest es wieder auf die Seite. Und es ist meistens so, dass es gewisse Abschnitte gibt, die du gar nicht verstehst. Also, ich rede immer auch gerade von mir. Es gibt gewisse Abschnitte, die ich gar nicht verstehe. Und dann gibt es wieder einen Abschnitt, der mich fast zu den Schuhen aushält. Weil es mich so ergreift. Weil man einfach so, wow, die Liebe, die Gott für uns hat, wo man sich einfach mal bewusst wird. Einfach so aus einem Abschnitt raus. So ein, vielleicht denkst du, es ist ein trockenes Buch und trotzdem redet es zu mir. Und dann, man darf sich auch bewusst sein, das ganze Buch, das ist das Wort von Gott. Es ist nicht so, dass es einfach es beinhaltet, Gottes Wort, sondern es ist Gottes Wort. Und dann denkst du vielleicht, ja, das klingt irgendwie gleich, aber der Unterschied ist riesig, weil wenn das ganze Buch Gottes Wort ist, dann kann dich auch das ganze Buch ansprechen. Wenn nur ein Teil davon einfach Gottes Wort beinhaltet, dann kannst du dir irgendwie nie so sicher sein, ja, ist jetzt das Gottes Wort? Oder hat das einfach einer noch dazu geschrieben? Wenn mich jetzt das anspricht, ja, gehe ich jetzt einmal auf den Leim. Aber du kannst es eigentlich sicher sein, es ist Gottes Wort. Es ist nicht nur ein Teil davon, nicht nur ein Teil drin, ist Gottes Wort. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen vorgreife auf sein Thema, es war lustig beim Video. Ich weiß nicht, hat jemand gesehen, welcher Vers das der ist, wo es ums Essen geht? Matthäus 4,4. Genau, und was steht dort? Genau. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott rausgeht. Und Jesus ist ja dort in der Versuchung, wird vom Teufel aufgefordert, aus so Stein Brot zu machen. Und das ist seine Antwort darauf. Ja, wer braucht schon Brot? Ich habe Gottes Wort. Und dann ist mir so etwas bewusst worden. Ach nein, noch etwas anderes. Das ist nicht auch sein eigenes Wort, das er dort braucht, sondern Jesus geht hin und zitiert aus dem Alten Testament, dass das dort schon drin steht. Das heisst, die Israeliten haben schon 1500 Jahre, bevor Jesus gekommen ist, gewusst, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott rausgeht. Sie haben das schon gewusst und Jesus zitiert da einen Abschnitt von Mose. Es steht im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Genau der gleiche Vers. Und da ist das mal wirklich genau gleich. Und dann ist mir heute etwas bewusst worden, als ich so die ganze Predigt abgerundet habe. Die Geschichte vom Jairus, die finden wir im Lukas 8. Die einen kennen sie wahrscheinlich. Der Jairus ist ein Synagogenvorsteher, hat eine 12-jährige Tochter. Die ist krank, sie liegt im Sterben und dem Jairus kommt nichts Besseres in den Sinn. Und das ist wahrscheinlich auch das Beste, was er ihm überhaupt hat in den Sinn kommen, als zu Jesus zu gehen und ihm zu sagen, Jesus, komm bitte mit, meine Tochter liegt im Sterben. Komm bitte mit und mach sie wieder gesund. Und Jesus sagt, gut, komm, macht sich auf den Weg. Dann kommt noch Geschichte in der Geschichte. Die lassen wir jetzt mal los, ich fange an zu brüllen, wie immer. Die könnt ihr selber nachlesen daheim, wenn es euch interessiert. Habe ich schon gesagt, Lukas 8, oder? Und dann kommen dem die Leute entgegen aus dem Jairus, aus seinem Haus und sagen, hey, es macht keinen Sinn mehr, deine Tochter ist gestorben. Du musst den Lehrer nicht mehr bemühen, er muss nicht mehr kommen, sie ist schon gestorben. Und Jesus sagt dem Jairus, hey, hab keine Angst, glaub nur. Und sie laufen weiter. Als sie beim Haus ankommen, schickt er alle Leute raus, nimmt zwei von seinen Jüngern und den Jairus und Jairus seine Frau mit ihnen, gehen in das Zimmer, wo die Tochter tot dort liegt und sagt, steh auf. Und in dem Moment gemerkt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott rauskommt. So krass, meine die Tochter, tot. Jesus kommt und sagt, steh auf. Die steht auf. Die Tochter lebt nicht vom Brot allein, sondern wegen dem Wort, wo aus dem Maul von Gott geredet worden ist. Meine, wenn ich das heute irgendwie, ja, wenn ich das heute irgendwie wirklich so erkannt habe, hey, das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, hey, es haut mich fast zu den Schuhen aus. Ich, wow, so krass ist der Gott. Was nicht einfach so ein theoretisches Beispiel und sagt, ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das mit dem Maul rauskommt. Nein, er beweist es, dass es stimmt. Er sagt es und es passiert. Und die Tochter lebt. Und dann passiert eigentlich noch das Beste vom Ganzen. Er nimmt die Tochter, gibt sie den Eltern und sagt, gebt ihnen etwas zu essen. Yes! Nicht nur von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott rauskommt, sondern auch vom Brot lebt der Mensch. Voilà, ich habe es extra umgedreht. Aber das Wort ist wichtiger. So cool. Und das Zweite, was er den Eltern sagt, ist, sagt es niemandem weiter. Die zwei Sachen. Und dann ist die Geschichte vorbei. Und es geht weiter mit etwas anderem. Wenn einmal zurückgeht zu dem Ereignis von Martha und Maria. Jesus sagt zu der Martha, dass Maria das Gute erwählt hat. Und das wird von ihr nicht weggenommen werden. Sitz an bei Gott, mit Gottes Wort. Und unabhängig, auf welche Art du liest, unabhängig, welche Übersetzung du liest, zu welcher Zeit, welches Ambiente ist, was dir gefällt, du bist eingeladen, anzusitzen mit Gott. Und das Wort, das du liest, das wird in dir bleiben und es wird etwas bewirken. Und es bewirkt, dass du das tust, was Gott möchte. Nicht einfach irgendetwas, sondern mit dem Wort leitet dich Gott so, dass du das kannst tun, und auch möchtest du, wo ihm entspricht. Und das Wort, das bleibt in dir. Und es ist auch unabhängig, in was für einer Situation du bist. Sondern vielleicht erlebst du stürmische Tage. Und du hast das Gefühl, du hast keine Zeit, um in die Ruhe hineinzukommen. Du hast keine Zeit, um hinsitzen, durchschnaufen, Gottes Wort zu nehmen und einfach mal zu lesen. Weil es ist so viel los. Umso wichtiger ist, dass du dir die Zeit nimmst. Für das, was der Mensch Zeit hat, das zeigt ihm, was ihm wichtig ist. Ansitzen, wenn es um dich herum stürmt. Einfach einen Moment zur Ruhe kommen. Es kann sein, dass das während dem Arbeiten ist, wo du einfach mal eine Minute absitzt und sagst, Vater, bist du da. Jesus, bist du da. Und einfach eine Minute denkst mal, oder betest zu Jesus, du lobst ihn. Und nach einer Minute stehst du auf und schaffst weiter. Aber nur schon die eine Minute die hat vielleicht eine Ruhe zu dir gebracht, die weitergeht. Wenn die Minute um ist und du wieder aufstehst, bleibst fokussiert auf Gott. Und ich habe eine Geschichte gefunden, in der Apostelgeschichte, die bringt das unglaublich krass zum Ausdruck. Das ist Apostelgeschichte 6 und Kapitel 7. Das ist die Geschichte vom Stephanus. Der Stephanus war keiner von diesen Jüngern, sondern der ist zu dieser Zeit, wo die Kirche entstanden ist, dazugekommen. Und die Apostel haben gesagt, hey, wir können es nicht mehr allein, wir können das Essen nicht mehr allein austeilen. Es sind so viele Leute da, dass wir das nicht mehr können selber schaffen. Wir brauchen Leute, die geisterfüllt sind, die in der Wahrheit leben, die uns helfen. Und der Stephanus war einer von denen. Es sind 7. Der Stephanus war also ein Diakon, geisterfüllt. Und der ist vor allem darum bekannt worden, weil der die erste Christenverfolgung eigentlich mit verursacht hat. Wie hat er das geschafft? Das war auch nicht seine Absicht. Er ist aufgefordert worden, nachdem er jemanden geheilt hat. Sich quasi rechtfertigen, warum dass er das da hat. Und als er dort vor den Hohen Rat geführt worden ist, dann hat er sich müssen verteidigen, hat aber noch kein Wort gesagt gehabt. Und das heisst da, alle, die im Hohen Rat sitzen, schauen gespannt auf den Stephanus. Und im Stephanus sein Gesicht hat geleuchtet wie von einem Engel. Und er denkt, es leuchtet. Und das ist auch wieder so eine Übersetzungsfrage. Die Elberfelder, dort leuchtet das Gesicht nämlich nicht. Es sieht nur aus wie eins vom Engel, aber bei dem neuen Leben, dort leuchtet das Gesicht. Das ist schon wieder so. Es macht einen Unterschied, was man liest. Und trotzdem ist beides Gottes Wort. Sie schauen also den Stephanus an und dem sein Gesicht sieht aus wie eins von einem Engel. Und denkt, hey, das haben wir doch schon mal gehabt. Und zwar bei Mose. Der Mose hat sein Gesicht verhüllt mit einem Tuch, weil das geleuchtet hat, weil er immer mal wieder in das heilige Zelt reingegangen ist und dort mit Gott geredet hat und gehört hat, was der sagt. Das findet ihr in 2. Mose, Kapitel 34, gegen das Ende vom Kapitel 34, für die, die es möchten suchen. Und sein Gesicht hat angefangen zu leuchten, weil er in dieser Gegenwart war mit Gott. Und da finden wir das wieder. Und ich habe mir gedacht, ja, man liest nie, dass der Stephanus mega viel Zeit im Gebet und so verbracht hat, dass er viel mit Gott zu tun hat, dass er viel mit Gott geredet hat und Zeit verbracht hat. Und darum hat sein Gesicht geleuchtet. Aber ich gehe davon aus, dass sein Gesicht geleuchtet hat oder sein Gesicht ausgesehen hat wie ein Gesicht von einem Engel, weil er vom Heiligen Geist erfüllt war. Weil er Zeit hatte, um Zeit mit Gottes Wort und mit dem Heiligen Geist und mit Jesus zu verbringen. Sein Gesicht hat also geleuchtet und er hält eine Rede, die ist unglaublich ergreifend. Er fängt an beim Abraham und hört auf bei der Auferstehung von Jesus. Und die möchte ich euch nicht vorlesen. Die dürfen das selber lesen. Das ist das ganze Kapitel 7 der Apostelgeschichte. Und nachher wirft er diesen Leuten in dem Hohen Rat vor, dass sie schuld sind, dass Jesus gestorben ist. Und ja, man kann sich vorstellen, die haben sich nicht gefreut, dass sie das zu hören bekommen. Sie sind hässig geworden, sie haben dann wollen steinigen. Und Stephanus schaut in den Himmel und sieht, es steht da, er sieht den Himmel offen und Jesus sitzt auf der rechten Seite von Gott. Und er teilt das diesen Leuten mit. Und dann war bei denen der Laden unten. Die haben ihn rausgerührt, die haben Steine aufgenommen, die haben Steine auf ihn geschossen. Und sein letzter Satz, der uns berichtet ist, da sagt Stephanus, vergib ihnen die Schuld. Und dann entschlaft er. Ich weiß nicht, ob da ein Stein dazu beigetragen hat, dass er entschlaft, aber da steht entschlafen. Und nicht, er ist wegen dem Stein gestorben. Und da merkt man, der Stephanus, der ist in dieser Ruhe. Der ist angeguckt bei Gott und um ihn herum hat es gestürmt. Und er konnte in dieser Ruhe bleiben, weil das Gute, das er aufgenommen hat, das ist in ihm geblieben und niemand hat das wegnehmen. Das ist genau das, was Jesus zu Martha sagt, was bei Maria passiert. Das Gute wird nicht von ihr weggenommen werden. Ich möchte euch einfach dazu auffordern, so zum Abschluss. Vielleicht, wenn du das nächste Mal in eine stille Zeit gehst, was ja bedeutet, bei uns so in dem normalen christlichen Slang, wo man schwätzt, heisst das, ich sitze nicht einfach an und lege mich an und schlafe eine Runde, sondern ich nehme meine Bibel oder du nimmst deine Bibel, machst sie auf, liest. Bittest Gott darum, dass er dir zeigt, was das Wort auch heisst. Tritt in die Ruhe ein. In die Ruhe von Gott und sie wird nicht von dir weggenommen werden. Sein Wort bleibt. Und seine Ruhe, die bleibt in uns. Ansitzen. Zeit nehmen zum Ansitzen. Für das, was du Zeit hast, das zeigt, was dir wichtig ist. Ansitzen beim Vater, bei Gott. Sag mir doch, danke Vater, darf ich bei dir Gast sein? Ansitzen, um zu bleiben. Wie bei der Maria wird es nicht von dir fortgenommen werden. Sein Wort bleibt in dir.